Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute etwas kompakter und kürzer gehalten aus terminlichen und auch technischen Gründen. In dieser Folge habe ich Clemens Wickler zu Gast. Wir reden mit Clemens über verschiedene Pro-Tour-bezogene Themen. Die ersten beiden Stops des Teams Elas Wickler. Warum sind es erst die ersten beiden Stops gewesen? Also warum hat die Saison von Elas Wickler erst so spät angefangen? Ja, und verschiedenes drumherum über die aktuelle und neue Pro Tour. Viel Spaß damit. Ich bin gebeten worden, euch noch darauf hinzuweisen, dass vom 20. bis zum 22. Juni die deutschen Hochschulmeisterschaften im Beachvolleyball stattfinden in Berlin. Dort kann man sich anmelden über das jeweilige Hochschulsportbüro eurer Universität. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Also da auf jeden Fall fleißig mitspielen. Außerdem, wenn euch dieser Podcast gefällt, einfach mal auf Spotify eine Bewertung dalassen, auf Spotify vor allem folgen und das Gleiche dann auf Instagram beim Maximum Beachvolleyball nochmal wiederholen. Es gibt immer noch ein paar Caps im Mantarari Online-Shop, also da einfach mal vorbeikommen. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Ich freue mich generell immer über Feedback, also wenn euch was auffällt, positiv wie negativ, schreibt mir einfach über die bekannten Kanäle. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode.
German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Clemens, es war echt eine schwere Geburt, dass wir es mal hier zusammen hinbekommen haben. Aber jetzt sind wir hier. Wie geht's dir überhaupt?
Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage und hast recht, es war wirklich eine schwere Geburt, aber gut Ding will Weile haben, sagt man auch so schön.
Das sagt man. Ja, warum war das eine schwere Geburt? Wir fangen erstmal anders an. Wo bist du gerade und wo kommst du eigentlich her?
Momentan bin ich bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer in Hamburg und war letzte Woche bzw. Sonntag früh bin ich aus Doha wiedergekommen und genau, hatten jetzt gestern einen entspannten Tag mit ein bisschen Stabi-Training und heute ging der normale Trainingsalltag wieder los. Dementsprechend bin ich auch heute Abend echt ein bisschen müde. Freue mich auf das, was da so kommt.
Und dann können wir auch gleich dazu übergehen, warum das irgendwie eine schwere Geburt war. Wir wollten eigentlich schon letztens mal miteinander reden. Das war da warst du gerade in Itapema. Das hat dann aber nicht so gut geklappt. Und ihr, ja, habt dann zwar gespielt, aber dir ging es jetzt nicht so überragend da. Vielleicht magst du erzählen, vielleicht nicht allzu detailreich, aber was da eigentlich los war.
Ja, das kann ich sehr gerne erzählen. Man kennt's, wenn man ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Doch, eigentlich weiß ich schon, wo es herkommt. Aber so unterwegs, ich weiß nicht, Leute, die jetzt auch zuhören und viel reisen, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehabt, dass man irgendwo, es kann auch mal Wasser, irgendwie das Leitungswasser dort sein, was einem nicht so gut bekommt oder was Falsches gegessen. Ich glaube, bei mir war es das Essen. Sind da in so einen Laden rein. Wir hatten echt ein bisschen Zeitdruck, weil ich zur Physio musste. Und es hatte echt wenig offen. Und dann hat Nils schon so beim Reingehen gesagt, egal, wir werden uns schon hier nicht den Magen verderben. wird schon gut gehen. Bei ihm ist es auch gut gegangen, vielleicht hätte ich es auch sagen sollen. Bei mir ist es nicht gut gegangen. Und ich hatte dann, ein paar Stunden später ist es überall rausgeschossen, kann man sagen. Und warst du detailreich? Und habe dann auch so ein bisschen Fieber bekommen, aber ging es mir dann nicht so gut und habe mich darauf konzentriert, dass ich wieder zum Turnier hin fit werde.
Dabei bist du ja eigentlich Reiseprofi mittlerweile. Also ist das schon mal passiert irgendwie?
Mir ist das noch nie passiert. Also Julius hatte das ja regelmäßig, dass er irgendwie Magen-Darm bekommen hat unterwegs oder halt irgendwie da anfällig war, sagen wir mal so. Mir selber ist es da das erste Mal passiert.
Und wie waren denn so die Auswirkungen? Hast du es im Turnier irgendwie noch gemerkt? Also das war jetzt vor 3 Wochen letzten Endes in Itapema, ne?
Ja, also beim Turnier dann gar nicht mehr. Ich habe halt, das Turnier ist Freitag losgegangen, Mittwoch, Donnerstag ging es mir jetzt nicht ganz so gut. Ich habe am Mittwoch auch noch trainiert gehabt, dann ging es irgendwie abends los. Ja, am Freitag war es dann wieder in Ordnung. Also hat mich dann im Turnier nicht mehr behindert.
Bevor wir genauer auf die beiden Turniere eingehen wollen, weil also ihr habt ja erst die beiden Turniere gespielt, gucken wir auf den Grund, warum es nur die 2 Turniere waren. Das kannst du ja mittlerweile uns auch mal vielleicht mitteilen, was eigentlich Anfang des Jahres los war. Also da hat man von euch wenig mitbekommen und ja, das hatte auch irgendwie einen Grund, dass ihr da nicht so aktiv wart.
Ja, ist richtig. Also wir sind sehr, sehr gut in die Vorbereitung gestartet, muss man sagen. So Ende Dezember, also wir haben ja auch da noch nicht so viel trainiert gehabt, aber es lief schon echt richtig gut im Trainingslager. Und dann habe ich mir dort allerdings, was ich im Nachhinein noch erst wusste, bin ich falsch gelandet oder ja, hat so einen Schlag reingegeben in meinen Fuß. Und da kam dann auch erst 3-4 Wochen, nachdem das eigentlich passiert ist. Es war ja so die Diagnose, dass ich halt so ein Knochenödem mir zugezogen habe oder dass da doch ein Mikrobruch war im Fuß. Und das hat dann die Pause alles ein bisschen verlängert. Und dementsprechend, ja, war ich da ein bisschen auf Krücken und in so einem Aircast unterwegs und konnte eben so semi-gut trainieren.
Also war es wirklich in so einem Schuh und so, ne? Also richtig, einmal richtig doll Rückwärtsgang nochmal.
Genau, einmal richtig doll Rückwärtsgang und hatte Schuh, teilweise Ganzentlastung oder im Schuh Entlastung. Und genau, hat sich alles ein bisschen länger hingezogen als gedacht. Dann haben wir noch Corona mitgenommen. Aber das hat ja mittlerweile, haben die meisten irgendwann mitgenommen. Wir haben es zumindest zeitgleich gehabt, war auch gar nicht so schlecht für uns, so als Beachvolleyball-Team. Aber deswegen hat es halt für die ersten 2 Mexiko-Turniere von der Vorbereitungszeit einfach nicht gereicht gehabt.
Konntest du denn überhaupt trainieren irgendwie, als die Fußgeschichte war?
Ich habe schon was gemacht. Ich habe halt probiert, dass meine Muskeln oder die Muskulatur, dass ich die nicht so stark abbaue. Und habe also fürs rechte Bein schon Gas gegeben. Da hat es auch ganz gut funktioniert, links. Hat man schon gesehen, dass die Wade immer ein bisschen der Umfang. Ich bin auch bekannt dafür, dass meine Wadenmuskulatur schon sehr ausgeprägt ist. Und dementsprechend hat man den Unterschied dann schon noch deutlich gesehen. Ich habe probiert, alles, was geht. EK jeden Tag gemacht, unsere Ergänzungskraft mit den Paderbornern. Bestimmt auch schon mal 1-2 hier davon erzählt. Und ja, auch am Ball, was halt so geht im Schuh, in einer normalen Halle, im Stehen ein bisschen was gemacht. Und dann, wo ich wieder im Schuh laufen durfte, dann halt in dem Schuh in der Halle ein bisschen trainiert. Aber ist ein anderes Training.
Und jetzt mal abgesehen davon, dass ihr so ein bisschen zurückgeworfen wurde durch diese paar Geschichten dieses Jahr, seid ihr sowieso auch ein neues Team, du und der Nils. Das kommt ja noch dazu. Wie läuft es denn überhaupt so generell bei euch? Also, dass ihr euch schon mal versteht, das ist, glaube ich, klar so. Aber wie läuft es denn so sportlich zwischen euch?
Also wirklich gut. Wie du sagst, verstehen. Du kennst uns ja auch beide und hast es vielleicht auch schon mal zusammen erlebt. Weiß ich jetzt nicht, aber wir harmonieren da neben dem Feld ganz gut. Sind beides entspannte Typen. Von daher, das passt sehr, sehr gut und auch sportlich. Also brauchen wir nicht drüber reden, dass der Nielsen ein sehr, sehr guter Blocker ist oder ein sehr, sehr guter Beachvolleyballer. Und das funktioniert sportlich auch sehr, sehr gut, was auch ein bisschen damit zusammenhängt. Wir haben ja auch neue Trainer, also unser ganzes Team ist ja neu. Aber unser ganzes Team, würde ich sagen, so wie es jetzt ist, funktioniert einfach sehr gut zusammen. Und von daher bin ich da sehr positiv, was die Zukunft angeht. Klar, wie du sagst, ein neues Team, da ist es normal, dass wir ein bisschen Leistungsschwankungen haben. Die haben wir auch momentan, aber das sind wir uns bewusst. Und die haben wir dann hoffentlich, dieses Jahr werden wir sie vermutlich nicht ganz abgestellt kriegen, aber dann, wenn es wichtig wird, Richtung Paris, dann wollen wir die abgestellt haben und dann eben da unsere Höchstform haben. Und ja, das ist ja immer, muss ja immer langfristig denken.
Das klingt nach einem guten Plan. Ja, sag mal mehr über das Trainerteam. Das wurde auch alles umgestellt. Ich meine, bei euch ist jetzt Katsche in Charge. Ne? Der hat den Hut auf bei euch.
Also Katsche und Jürgen Wagner, also die beiden sind ein, ja, bilden unser Trainergespann und sind da quasi genau gleichberechtigte Trainer. Klar, unterschiedliche Aufgaben, weil Katsche uns in der täglichen Betreuung unter den Fittichen hat. Also den sehen wir jeden Tag. Er ist in jedem Training dabei. Und Jürgen ist, also war auch in zwei Trainingslagern schon mit uns und ist immer wieder, wenn er eine Woche in Hamburg ist, was ja auch nicht so selten vorkommt, dann ist er auch bei jedem Training dabei und hilft uns halt in auch so ein bisschen in anderen Bereichen. Also klar, so Athletiksteuerung machen Katsch und Jürgen zusammen. Aber da hat Jürgen einfach sehr, sehr viel Erfahrung und auch was so Steuerungsthemen. Also wie ja, bin ich einfach auf dem Punkt mental oder von der Steuerung einfach gut da. Klar arbeiten wir auch beide mit Annette zusammen. Unser Sportpsychologin, die ist gleich geblieben, eigentlich mit auch Katha als Physiotherapeutin, aber es sind die einzigen so richtigen Konstanten neben unserem Manager, den ich jetzt natürlich nicht vergessen darf.
Zahlen nennen.
Aber genau, die, ja, das muss ich auch noch ein bisschen einspielen, aber genau, da sind wir auch auf einem guten Weg und da bringt jeder einfach das ins Team ein, was er zeitlich und auch eben, ja, sehr, sehr gut kann und deswegen, genau, läuft das momentan sehr gut.
Das ist schön. Katha ist jetzt trotzdem noch bei euch, hat sie nicht irgendwie die Arbeitsstelle gewechselt oder so von der Praxis am USP weg?
Genau, Katha ist nicht mehr am OSP und ist auch nicht mehr ganz so, sagen wir mal, so eng dran, wie sie es bei Julius und mir war, wo sie ja wirklich auf jedem Turnier war. Das ist jetzt gerade nicht der Fall, aber wir gehen beide immer noch auch zu ihr, wenn wir in Hamburg sind, zur Physiotherapie und hatten sie jetzt zum Beispiel in der Türkei, vor Doha waren wir in der Türkei im Trainingslager eine Woche, da war sie auch mal wieder mit und genau, also haben jetzt quasi mehr also nicht mehr die eine Physiotherapeutin, die überall dabei ist, wie es letztes Jahr oder in der Zeit mit Julius häufig war, mit Katha. Aber ja, sie ist trotzdem noch Teil des Teams auf jeden Fall.
Das ist auch ein Luxus, den nicht viele Teams haben, dass immer der gleiche Physio oder die gleiche Physio dabei ist, ne?
Es ist sehr, sehr selten und wir haben es jetzt dieses Jahr, machen wir es auch nicht so, aber ja, nutzen auch jetzt häufiger den Physio, der vom Verband quasi mitgeschickt wird, aber da haben wir eben auch sehr, sehr gute und für Ausgewählte werden wir uns dann wahrscheinlich unseren eigenen, jetzt gar nicht, weil die Qualität da nicht stimmt, aber sondern dass wir einfach besser, ja, das Betreuungsverhältnis ist ja auf den Turnieren schon sehr groß, wenn du einen Physio hast und keine Ahnung, irgendwie 6, 7 Teams, dann klar gibt es auch eine Priorisierung, aber dann ist es halt nicht das Betreuungsverhältnis, wie wenn du deinen eigenen mitnimmst.
Ja.
Und zwangsläufig nicht. Und deswegen werden wir das sicher auch das ein oder andere Mal machen.
Das klingt doch gut. Gut, dann schauen wir uns doch mal die beiden Turniere an, die ihr gespielt habt dieses Jahr schon. Das erste, da haben wir eben schon drüber geredet, war in Brasilien, in Itapema. Ja, zieh mal ein oberflächliches Resümee. Wie lief's denn? Du sagst, ihr hattet schon ja. Leistungsschwankungen. Waren die da schon vorhanden?
Die waren auf jeden Fall vorhanden. konnte man ganz gut sehen, wenn man die Spiele geguckt hat. Und also, wenn man ganz jetzt rein ergebnisorientiert guckt, dann kann man durchaus sagen, es ist nicht gut gelaufen. Sind ja aus der Gruppe direkt rausgeflogen, haben kein Spiel gewonnen. Von daher rein ergebnistechnisch natürlich nicht gut. Aber wenn man dann mal ein bisschen da ein bisschen tiefer gräbt, war da für mich wirklich, wir haben im Spiel auch Leistungsschwankungen gehabt, gegen Evandro Alvaro Filho haben wir das erste Spiel gespielt, aber es war im Prinzip schon ein Spiel auf hohem Niveau, das in die eine oder andere Richtung hätte ausgehen können, wo wir dann im Tiebreak 15-13 verlieren, hatten im zweiten Satz auch die Chancen, das Ding schon ja zu gewinnen und genau, da waren einfach auch im Spiel selber Schwankungen, aber das Grundniveau war ganz gut und ja, kann man auch mal verlieren und im zweiten Spiel war ein bisschen ärgerlich, dass die Tschechen halt ihr erstes Spiel, Gruppenspiel gegen die Franzosen verloren haben, die aber jetzt gerade auch wirklich gut sind, ist halt Männerniveau.
Die Tschechen, halt Perosic-Schweiner.
Perosic-Schweiner, genau, sorry, haben gegen Crew Gutierrez das erste Spiel verloren gehabt. Und das zeigt einfach auch das, den momentanen Stand, dass bei den Männern ja am Ende tatsächlich fast jeder jeden schlagen kann, wenn er einen guten Tag hat. Und das Niveau einfach sehr hoch ist. Und da im Spiel gegen die Tschechen waren es wieder leistungsschwanger und spielen wirklich einen sehr, sehr guten ersten Satz, brechen dann hinten raus leider ein und verlieren den dann das Spiel auch 2-1 und sind somit letzter, obwohl wir durchaus auch gute Fahrten dabei hatten.
Ja, also ist ja jetzt, war jetzt nicht niemand, den, gegen den ihr da gespielt habt, aber das, wie du sagst, zeigt auch, dass es da keine einfachen Gegner mehr gibt momentan. Gerade, das war ja auch noch ein relativ frühes Turnier. Da ist dann die Meldungsdichte noch ein bisschen höher von den Teams, die dann dabei sind. Genau, aber ihr konntet euch ja dann im nächsten Turnier revanchieren, quasi.
Ja, zumindest konnten wir uns bei Evandro Alvaro Filho revanchieren.
Ja.
Und die Revanche ist geglückt, genau.
Was war da los? Wie habt ihr das gemacht? Weil das war ja, also wenn man jetzt mal aufs Ergebnis guckt, eine relativ klare Nummer.
Ja, also das Turnier war auch von Leistungsschwankungen durchzogen, aber diesmal Tage, also von den Tagen her geteilt. Wir haben einen sehr guten ersten Turniertag gespielt und einen weniger guten zweiten. Und genau, gegen Evandro Alvaro Filho, das, was wir ja auch taktisch und so nicht gut gemacht haben, haben wir mit Katsche vorher aufgearbeitet und haben wir gut umgesetzt. Und gleichzeitig unseren Sideout einfach stabiler gekriegt. Und dann, ja, hat in dem Spiel einfach bei uns recht viel funktioniert. Und das finde ich, ja, zeigt auch, dass wir auf irgendwo auch auf einem guten Weg sind. Und da auch, weil Evandro Alvaro Filho ist ja jetzt keine High-O-Pies, die können schon sehr gut Beachvolleyball spielen. Und dass wir da, ja, wenn wir unseren Beachvolleyball da in den Sand kriegen, auch gefährlich sein können.
Sag mal ganz kurz, so, was macht euer Spiel aus, so wenn man das mal analysieren sollte? Wie spielen Elas Wickler Beachvolleyball?
Also ganz, ganz kurz zusammengefasst, probieren schon durch unseren Aufschlag, gehen wir einfach Risiko und probieren da, finde auch, weil man es mittlerweile muss, gegen die guten Teams, die in schwierige Situationen zu kriegen. Ist vielleicht dann auch nicht so ansehnlich manchmal, wenn wir viele Aufschlagfehler machen. Und teilweise war im Turnier jetzt in Doha unser Aufschlag auch nicht gut, aber wenn wir ihn treffen, dann ja, können wir da schon ein bisschen Unruhe stiften bei den Gegnern. Das ist so ein Teil unseres Plans. Und aber das Wichtigste ist natürlich den K1, also unseren eigenen Sideout zu stabilisieren. Und da legen wir auch die meiste Trainingszeit drauf. Und da ist das Motto mehr schlagen als Schotten.
Mehr schlagen als Schotten, ist gut, aber das ist auch so, also Aufschlagdruck ist auch auffällig, also das kriegt man schon mit, auf jeden Fall, dass ihr beide da ordentlich Gas gebt. Aber im Sideout, da ist auch eher so die klassische Variante, ne? Also eher
Up and Down. Wir sind jetzt nicht so die Sprungzuspieler. auch nicht so die schnellen Pässe gehen, sondern probieren da eher unsere Athletik auch ein Stück weit zu nutzen und ja, da eher über die Abschlaghöhe zu gehen und uns da saubere Pässe zu stellen und ja, uns nicht selber dann zu limitieren, indem wir da irgendwas Wildes machen. Vielleicht kommt da die nächsten Winter oder den übernächsten Winter noch ein, zwei Pässe dazu. Aber ja, wollen erstmal so ein Grundgerüst schaffen. Und ja, ich glaube auch, dieses schnelle Spiel ist natürlich sehr geil zum Angucken und ja, sind wir vielleicht auch am Ende nicht so das Team dafür, dass das machen sollte. Und vor allem müssen das auch Spieler in meinen Augen machen, die halt dann von ihren athletischen Grundvoraussetzungen oder dem, was sie einfach natürlich mitbekommen haben, es am Ende auch machen müssen, um einfach, ja, die werden dann mit so einem Standardding vielleicht dann nicht ganz so gut durchkommen, weil halt dann ein bisschen Höhe fehlt und dann muss man sich halt kreativ werden und was anderes machen. und wir probieren das Unkreative.
Aber das hat ja auch lange genug funktioniert, ne? Warum sollte es nicht? Aber das hast du gut analysiert. Ja, also gerade die, die das eben nicht durch den normalen Standardstiefel schaffen, die müssen sich was anderes ausdenken, um den Blocker zu bewegen oder das ganze System zu bewegen. Vorher macht es wenig Sinn. Aber ich würde trotzdem natürlich gerne Nils im Sprungzuspiel sehen. Sprungzuspiel lateral. Da freuen wir uns dann drauf, in Paris dann spätestens.
Sehr gut.
Wie war es denn? Ja, er hört das ja sicherlich. Wie war es denn, vor diesen frenetischen Menschenmassen in Doha zu spielen? Da war ja ordentlich was los, hat man ja gesehen.
Ja, wir haben vor unserem, was war es, Achtelfinale, da waren tatsächlich zwei deutsche Zuschauer, die sich da an den Rand gesetzt haben und haben uns vorher auch auf Deutsch angesprochen. Also, die weiß ich nicht, ob die da wohnen oder Urlaub gemacht haben, aber da hatten wir auf jeden Fall zwei Zuschauer. und ansonsten, ja, es ist wie man es halt in Doha kennt. Die meisten Zuschauer sind dann eher irgendwie Spieler oder Trainer, die dann auf der Tribüne sitzen. So richtig Zuschauer, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Finalspiele nicht gesehen. Da war ich noch ein bisschen fest, da konnte ich das noch nicht so angucken. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das da besser wurde. Normalerweise
ja, da ist das normalerweise werden da ein bisschen Leute von irgendwo rangekarrt, habe ich mir sagen lassen, die dann da ins Stadion geschickt werden. Also im Finale ist dann da immer schon ein bisschen was los.
Ja, aber sonst ist es ist nicht viel los, ja.
Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Aber das war ja auch jetzt für dich quasi die ersten beiden Pro-Tour-Events. Wie gefällt dir das ganze neue Ding jetzt so allgemein?
Also es hat sehr, sehr viel Gutes, finde ich. Also jetzt so die Turniere an sich, klar. Also ich finde, man merkt schon in ein paar Sachen, dass es Verbesserungen gibt. Gerade wenn man so die Streaming-Qualität sich zum Beispiel anguckt, jeder Court wird ja gestreamt, auch mit mehreren Kameras, nicht dieses klassische Standbild, das man kannte und häufig auch mit Kommentar. Das ist auf jeden Fall sehr gut und die probieren halt so ein paar auch so Kleinigkeiten, dass sie bei den Trikots und sowas, dass es da gibt ja jetzt normalerweise wurde so die Sachen draufgedruckt, die Sponsoren, jetzt ist es da mit eingearbeitet, also ist alles ein bisschen feiner, häufig auch schon der Name ab dem ersten Spiel hinten drauf und solche Geschichten, was ich schon ganz cool finde, am Ende braucht es auch noch so ein bisschen Anpassungszeit, glaube ich, kann natürlich darüber diskutieren, ob das die Spielformen die besten sind, und ja, aber am Ende, glaube ich, ist die Lösung jetzt gar nicht schlecht, weil der Sport muss sich ja auch irgendwo verkaufen und wenn es eine kleine Quali gibt bei den Elite und die Challenger können sie vielleicht so machen, ein bisschen von der Größe noch, also ein bisschen größer machen, dass mehr Teams mitspielen können, dann finde ich es aber voll in Ordnung und auch so die Sorgen, dass es jetzt gar keine Turniere mehr gibt, sind ja jetzt, momentan muss man sich ja aussuchen, welche weglassen, weil es zu viele gibt, sind dann eher unbegründet, würde ich sagen. Und genau, ja, ist dann wahrscheinlich für Teams, die halt nicht in Turnier reinkommen, ist es bitter, weil einfach zu wenig Platz ist. Gerade auch die Futures sind ja auch klein gehalten. Und dann gibt es einfach eine sehr, sehr große Reserve-List, wo viele Teams nicht draufkommen. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und gleichzeitig für die besten Teams, die Top 6 oder sowas, die dann gesperrt werden, auch für die Challenger, was einerseits auch sinnvoll ist. Auf der anderen Seite haben die dann halt relativ wenig Turniere, wenn es halt nicht genug Elite-Turniere
aber das,
gibt.
Aber das kommt jetzt erst irgendwie, ne? Wann greift diese Regelung?
Nach der Türkei, weil dann die WM-Quali abgeschlossen ist und dann greift die Regel.
Also es war und, schon ja. So, das war schon so irgendwie vorgesehen von Anfang an, dann aufgehoben, weil es zu wenig Turniere genau. Gegeben hätte ursprünglich. Ja. Und jetzt greift die ursprüngliche Regelung doch, ne? Also da habe ich
ja.
Richtig im Kopf.
Das wurde ein bisschen ins Blaue rein Regeln gesetzt, weil keiner wusste, wie sich das alles verhält. Ohne halt irgendwie Referenzen zu haben, musste man irgendwie Regeln schaffen. Wie sich jetzt zeigt bei den Challengern, so die Top 6 spielen oder da spielen vielleicht 2-3 von den Top 6, aber auch von den hinteren spielen vielleicht 2-3 nicht. Also hast du so 5-6 Teams, die immer nicht spielen, was die Regel auch am Ende beinhaltet, aber hättest du noch weglassen können. weil es der natürliche Weg ist, dass einige ihre Punkte sparen wollen. Ja. Aber gut.
Ja, vielleicht, also es
Jetzt
wird ja vielleicht
hoffentlich,
noch.
wir werden das noch anpassen zur nächsten Saison, denke ich.
Ja, also ist ja nicht verboten, da irgendwie noch Anpassungen vorzunehmen. Das wird, glaube ich, weil es ist ja ein Testlauf quasi, dieses erste Jahr. Da wird schon irgendwas passieren. Und dann Vorschlag von Clemens Wickler, die Regelung abschaffen, okay. Ja, hast du auch gesehen, Burmans de Groot sind jetzt an 1 der Welt?
Habe ich gesehen, ja. Respekt an die beiden Jungs. Ich weiß aber gar nicht, ist das noch die 365-Tage-Regel?
Ja, ist es.
Okay, krass. Ja.
Aber genau.
Nicht schlecht. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen da jetzt, ja, kommt da zusammen, dass so zum Mosorum so ein Team halt nur das Elite in Rosarito gespielt hat
Ja.
und eben da in anderen Turnieren halt weniger Punkte drin sind. Also das, wenn man, also es ist natürlich geil für die beiden, aber wenn man es jetzt da ja probiert auch ein bisschen dahinter zu gucken, was, also ich finde diese Ranglisten sind zwar schön, aber jetzt gerade in so einer Übergangsphase ist dann halt auch nicht so richtig aussagekräftig.
Gar nicht.
Von daher ist es halt ja schön für die beiden Jungs, freut mich auch für sie, aber am Ende juckt es halt auch keinen.
Ja, also vielleicht so, was geht, ist so am Ende der Saison mal gucken, dann hat das schon mehr
Ja.
Aussagekraft und am aussagekräftigsten dann irgendwie wahrscheinlich am Ende des Zyklus, des Olympiazyklus. Obwohl da dann ja auch schon wieder taktiert wird, ne, welche Turniere gehen, welche nicht, welche gehen ein. Also
Genau.
wahrscheinlich, ja, sind generell jetzt nicht so das Zeichen, wo man immer drauf gucken muss.
Ja, genau. Und wenn man so guckt, wer jetzt gerade so die Teams sind oder das Team ist, auf das man eher achten muss, dann würde da eher so Brugge-Luggiak oder sowas. Das ist ja schon eher das Team, was jetzt gerade halt ordentlich performt. Ja, würde ich eher auf die letzten paar Turniere gucken und wer da konstant gut spielt, als auf so eine 365, wo ja, halt einfach ein Übergang zwischen zwei Turnierserien stattgefunden hat.
Hast du mitbekommen, dass in der Quali in Doha ein norwegisches Team gemeldet war, quasi, aber dann ja nicht erschienen ist, auch nicht zur Zulassung zum Technical Meeting und dann quasi durch die Quali als Freilos durchgereicht wurde?
Habe ich mitbekommen, ja. Weil das Parallelspiel von unseren deutschen Jungs waren, von Paul und Benny.
Ja. Wurde das irgendwie vor Ort mal besprochen, thematisiert? Weil das ist ja eigentlich noch ungewöhnlich, dass wenn du eben nicht zur Einschreibung erscheinst, dann wirst du eben eigentlich nicht mehr im Turnier geführt, sondern rausgestrichen
Ja.
und dann verändert sich dementsprechend die Setzung.
Ja, also ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Also ich habe mich auch gewundert, aber habe es dann auch. Ich habe es mit niemandem dann weiter besprochen, außer kurz mit den Leuten, mit denen ich da rumstand. Ja, ich weiß nicht, ob das im Turnier dann irgendwie noch besprochen wurde. Müsste eigentlich. Also muss ja dann von Seiten des Ausrichters oder muss ja irgendwie einen Grund gegeben haben, ob die das verbaselt haben und die einfach drin gelassen haben oder ob irgendwer anders die eingeschrieben hat. Das wäre dann schon ja der nicht so gute Case. Oder eigentlich ist beides nicht so gut, aber ja. Bisschen schade oder auch ungewöhnlich, aber ja, war dann am Ende leider so.
Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, und keine Ahnung, kann man glaube ich froh sein oder kann die FAVB froh sein, wenn dann niemand sich noch größer beschwert darüber. Also hätten sie ja wahrscheinlich jetzt schon gemacht. Aber das ist ja eigentlich, ja, hätte eben die Ansetzung der Quali eigentlich durcheinander geworfen. Wahrscheinlich.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, zumindest Benny und Paul hätten jemand anders gehabt. Weiß nicht, ob das dann am Ende besser oder schlechter gewesen wäre. Ansonsten so viel hätte es wahrscheinlich nicht durcheinander gewebelt, weil die auch relativ weit hinten waren.
Ja.
Und dann verschiebt sich ja nicht mega viel.
Nur die
Aber
dahinter,
für
genau.
Benny, genau, für Benny und Paul, die hätten gegen ihn anders gespielt. Ja.
Aber okay, haben wir auf jeden Fall mal angesprochen. Wie
Ja.
haben dir denn überhaupt Benny und Paul gefallen? Die beiden. Also man muss dazu sagen, Sven hatte Corona sich eingefangen im Trainingslager. Oder halt in Italien saß er dann. Und dann ist Benedikt Sagstedt eingesprungen.
Ja, also wir haben ja mit denen in der Türkei trainiert, mit Benny und Jonas, mit Sagstedter Quadrat. Und die haben sich da sehr, sehr gut, also echt gut angestellt. Also sie haben richtig Bock gemacht, mit denen zu trainieren. Und die haben auch wirklich sehr gut trainiert. Und ich glaube, auch im Zuge dessen hat dann auf Empfehlung von Katsche Paul Benny gefragt. Jetzt waren es viele Namen hintereinander, aber ich glaube, man ist
Ja,
hinterhergekommen,
ja.
ob die, ja, ob er einspringen möchte. Benny hätte ich auch nicht anders von ihm erwartet, hat sich sofort einen Flug gebucht und ist nach Doha gedüst. Also auch eigentlich ein cooler Move. Und ja, also die auch so im Training habe ich was von ihnen gesehen, haben es wirklich gut angestellt. Dann im Spiel selber war vielleicht dann doch ein Ticken zu viel, weiß nicht, ob es Nervosität, aber ja, also ich glaube, so ein bisschen meine ich, vielleicht liege ich auch komplett daneben, Benny angesehen zu haben, dass er ein bisschen dann doch nervös war, weil er dann leider nicht ganz das Spiel gespielt hat, was er auf jeden Fall spielen kann und auch in der letzten Trainingswoche mit uns gezeigt hat, er hat das so gespielt oder also was er auch kann, was ich auch weiß, was er kann, hätten die Neuseeländer auf jeden Fall geschlagen. Ja, aber so Spiele gibt's und ja, war jetzt sein erster World Tour Einsatz, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist ja auch normal. Also war auch bei meinem ersten World Tour Turnier aufgeregt und habe sich ja nicht meinen allerbesten Beachvolleyball gezeigt. Ja, was Paul aber zu dem ist das ganz gut gelungen. Also hat, finde ich wirklich, muss ich sagen, hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ja, da war ich, hätte ich auch gedacht, dass er ein bisschen nervöser ist. War
War
dann
ja auch
aber gar nicht
sein
so.
Debüt quasi, sein World Tour Debüt.
Ja.
Aber wurde dann auch direkt eben irgendwie in eine andere Rolle reingeschickt, ne? Also er war dann, obwohl es
Genau.
auch sein Debüt war, war er dann auf einmal der Führungsspieler quasi auf dem Feld.
Ja.
Das tut dann vielleicht auch ganz gut. Also hat Sven vielleicht sogar Glück gehabt. Weil jetzt ist Paul schon ein erfahrener World Tour Hase auf einmal,
So sieht's
wenn er dann
aus.
das nächste Mal irgendwo in der Quali steht. Apropos Quali, habe ich das richtig gesehen, dass ihr im nächsten Turnier da hineingerutscht seid in die Qualifikation?
Da drückst du jetzt nochmal richtig in die Wunde rein. Hast du
Entschuldigung.
richtig, hast du richtig gesehen. Ja, wir hatten einfach vom letzten Jahr nicht so viele Punkte, haben dann in ITP mal nicht gut genug gespielt. Und dementsprechend haben sich unsere Punktesituation nicht verbessert. Und jetzt sind ja sind die für die nächsten drei Turniere, sind mit den alten Punkten quasi die Meldelisten raus, was jetzt uns nicht in die beste Ausgangsposition gebracht hat. Aber gut, da müssen wir dann halt durch und uns dann probieren, durch die Quali zu schlagen. Und das Gleiche gilt dann auch bei den nächsten Elite-Turnieren. Ostrava sind wir, glaube ich, sogar nicht mal ganz im Turnier drin. Aber dann in Jomala zumindest wieder, ja, auch in der Quali angreifen. Aber da hätte es auch so oder so von den Punkten erstmal nicht gereicht.
Hast du, also ist das lange her, dass du das letzte Mal in der Quali ran musstest?
So lange auch wieder nicht. Es war, wann war es denn? Ich glaube 2018. Ist dann doch schon wieder ein bisschen her.
Schon ein Stück her. Okay, mal wieder
Ja, doch,
Debüt.
in
Muss
der
man sich mal wieder
Anfangszeit mit Julius
beweisen.
muss ich ja da überall durch die Quali und dann haben wir uns recht lange im Hauptfeld gehalten. Gab natürlich auch dann 2020 keine Turniere, aber
Ja.
ja, jetzt müssen wir halt mal wieder Quali spielen, aber ist auch in Ordnung.
Ja, ihr seid auch beileibe nicht die
Es geht
Einzigen,
ja.
denen das passiert.
Es passiert, es wird auch noch uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren, könnten wir vorstellen, hin und wieder mal passieren. Und es wird auch Teams passieren, wo man überhaupt nicht mitrechnet, glaube ich. Weil es einfach dieses 3 aus 4, da kannst du schon mal, vielleicht nicht die jetzt in den Elite-Dingern drin sind, die müssen schon ordentlich Punkte verlieren, aber die soll halt auf der Kippe stehen und dann zweimal irgendwo beim Challenger nicht ganz so performen, dann hast du schon echt ein Problem.
Ja, also es ist ja jetzt auch schon so ein bisschen so, dass du in die Quali reinguckst, gerade bei den Männern und denkst, okay, das hätte ich jetzt nicht so als Quali-Team abgestempelt.
Genau.
Einfach,
Und dann
ja.
gibt's auf der anderen Seite gibt's Teams, die halt einmal richtig, richtig gut spielen und sich da, man schießt sich halt auch sehr, sehr schnell weit nach oben. Und eben dann auch immer wieder Teams direkt im Hauptfeld starten, wo du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hättest, aber das macht's ja irgendwie auch interessant.
Ja, also so war es ja auch angedacht, das Ganze irgendwie, dass
So war es
das,
auch geplant, ja.
ja, und das scheint aufzugehen, geht eben in die eine und in die andere Richtung.
Ja.
so eine Durchlässigkeit.
Aber am Ende ist es ja trotzdem immer noch so, wenn man gut spielt oder ja, dann umgeht man das. Von daher liegt es am Ende an einem selber.
Ja.
Ist ja auch gut.
Ist auch gut. Obwohl jetzt, ich glaube, Sven und Paul sind auch schon wieder nicht drin, also nicht mal in der Quali.
Gut, für die ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil Paul ja mit 0 Punkten reingestartet ist. Das ist dann wirklich hart, gerade auch für so ganz neue Teams, weil sie, ja, wenn man nicht mehr so richtig in die Turniere reinkommt und gar nicht so richtig die Chancen hat, ja, ist halt auch ein bisschen, müssen sie ein bisschen spekulieren, entweder wie sie es jetzt eher probieren, zumindest sieht es für mich so aus, dass sie eher darauf spekulieren, dass immer ein paar die Challenger noch abmelden und dann quasi schon in die höheren Turniere reinzukommen. Der andere Weg natürlich, sich bei den Futures anmelden, wobei es da so viele Host-Countries-Teams gibt, dass du da auch schon wieder nicht mehr so leicht reinkommst. Ja, das ist dann wirklich keine so ganz optimale Situation. Vielleicht, ja, wäre es auch noch ein Punkt, wo die Volley World oder Beach Volley World da nochmal ansetzen könnte.
Ja gut, beziehungsweise vielleicht können wir einfach nochmal ein Turnier ausrichten in Deutschland oder so, dann können wir nochmal eine Wildcard vergeben. Das so ja. Machen es andere Länder.
Oder auf jeden Fall. So ein Future vielleicht.
Ja, das sollte eigentlich machbar
Italien
sein.
Italien hat, glaube ich, 4 oder 5 Futures, die da ausrichten und dann hast du ja mal schon mal, ich glaube, 5 Teams direkt im Hauptfeld von 12, das ist schon eine Menge.
Ja. Ja, also, aber dafür haben sie es ja irgendwie auch gemacht, ne, dass die Attraktivität da ist für die Ausrichter, das auch auszurichten. Aber das ist schon eine Menge auf jeden Fall. Vielleicht kann man da auch nochmal ansetzen, wenn man dann die Reform nächstes Jahr vorantreibt.
Ja.
Wie sieht denn überhaupt euer, also du hast jetzt gerade über Svens und Pauls Planung geredet, aber wie ist so euer Gameplan für die Saison? Also ihr wollt wahrscheinlich die höchsten Turniere spielen, die gehen irgendwie, aber du hast auch vorhin schon davon gesprochen, dass man jetzt auch gucken muss, welche spielt man überhaupt. Werden da auch schon welche weggelassen? Ja.
Es werden welche weggelassen, auf jeden Fall, weil sonst wird es jetzt gerade für uns, wo wir zumindest hoffen wir jetzt so langsam, also das sieht ja auch so aus, dass wir in die Elite-Turniere zumindest in die Quali reinkommen, die ganzen Challenger spielen könnten und dann sind es eigentlich schon zu viele Turniere, um alle zu spielen. Was ja eigentlich auch positiv ist, das zeigt ja auch ein paar, dass es gute Turniere gibt. Aber dann ja können wir oder werden wir auch nicht alle spielen, sondern uns ein bisschen aussuchen. Jetzt am Anfang hätten wir alles gespielt, hätten auch Mexiko alles gespielt, einfach weil wir die Punkte brauchten.
Ja.
Oder gerade immer noch so ein bisschen brauchen. Deswegen werden wir schon wahrscheinlich etwas mehr spielen, aber ohne uns kaputt zu machen. Also werden sich ja auch das eine oder andere weglassen.
Aber das ist jetzt nicht so, dass da schon der Plan fürs Jahr irgendwie steht. Kann man ja auch gar nicht. Ist ja gar nicht, wo ihr reinkommt und wo nicht.
Ja, nee, das muss immer eher spontaner ein bisschen geguckt werden. Haben tatsächlich heute auch den Plan bis zur Weltmeisterschaft gemacht und ja, werden da Türkei und Jomala spielen, die beiden. Und genau, das Ostrava werden wir weglassen. Sind wir eh noch gar nicht noch drin, gar nicht im Turnier drin. Zweitens liegt es aber, ist es auch für uns erst oder so das Beste, also jetzt von unserer Planung her, das nicht zu spielen.
So kann man es auch machen, ne? Sagen, naja, das lassen wir weg, das lassen wir aus. Am Ende seid ihr gar nicht drin im Turnier. So wird kommuniziert, so ist richtig.
Muss es nur verkaufen, richtig.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Plan bis zur WM gemacht, ich habe jetzt gar keinen Überblick. Wie ist denn überhaupt die WM-Quali dieses Jahr, weißt du das? Und wie sieht es da aus?
Ja, also das ist wirklich ein bisschen schade, dass sie da dieses 3-aus-4-System gemacht haben. Also dass die auch da für die WM von den letzten 4 Turnieren oder die besten 3 nur zählen, ist für eine WM jetzt, glaube ich, nicht so der beste Ansatz. Weil jetzt, was gerade passiert, ist einfach, dass Teams, die ein gutes Ergebnis gemacht haben, nichts mehr spielen und halt so ihre Punkte, also wollen sie halt nicht mehr verschlechtern und sparen dann ihre Punkte. Und ja, ich glaube, das ist nicht so richtig Sinn der Sache. Da würde ich für die nächsten, ja, wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich da ein anderes Quali-System, dass man irgendwie mehr Turniere heranzieht, besser finden, einfach um sowas zu verhindern. Also das ist nicht so, finde ich nicht so im Sinne des Sports, Aber es steht schon, dadurch, dass wir einen fünften gemacht haben, sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Wir können zwar, wenn jetzt alles gegen uns läuft, auch da wieder rausfliegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass wir die WM spielen können.
Das klingt ja gar nicht schlecht, für euch zumindest, ja. Und
Ja.
EM ist ja auch noch dieses Jahr. Heim-EM
EM ist
für dich,
noch für
quasi.
mich wirklich
Heimspiel.
Heim-EM, ja.
Wie sieht's da aus? Also die Quali da ist anders, glaube ich, oder?
Da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da
So ein
habe ich jetzt
bisschen.
einfach auch mal gehofft, dass wenn wir uns nicht qualifizieren, dass wir irgendwie eine der drei, vier Wildcards, die es sich ergeben wird, bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal.
Du
Oder ich
hältst ja
hoffe
auch
einfach, dass
fleißig
wir uns
dein Gesicht
dafür.
da dafür hin.
Ja, genau. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht uns auf normalen Wege dafür qualifizieren können.
Ja, egal wie der denn aussehen mag.
Wie der auch immer aussehen mag, ja. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht.
Dann habe ich tatsächlich nur noch ein Thema, Clemens, bevor wir hier die Folge beenden. Und zwar habe ich oder ist mir zugeschickt worden, dass ab Start ungefähr die russischen Teams wieder gemeldet sind in allen Turnieren durch die Turniere durch. Die sind ja bisher, durften eben nicht mitspielen, sind quasi verbannt worden von der FIVB aufgrund des Krieges. Ja, gibt's da irgendwelche Neuigkeiten aus dem Spielertalk, aus dem Spielerzelt, so, was da los ist, oder hat man da noch nichts von mitbekommen?
Ich habe da tatsächlich noch nichts von mitbekommen. Ich hätte auch gesehen, dass sie zum Beispiel in Doha waren, die auch noch sehr lange gemeldet. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt, mein Stand war, dass die halt immer dann abgemeldet wurden. Ich weiß nicht, ob die da jetzt einfach random halt bis zu irgendeinem Turnier abgemeldet wurden und dann
Ja.
danach halt weiter entschieden wird, wie die Situation aussieht. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, das kann natürlich sein, dass die irgendwie dann einmal durch abgemeldet wurden und dann aber nur bis Mitte des Jahres und dann geht es irgendwie weiter. Aber da wurde auch noch nichts kommuniziert. Was aber da drin stünde, das war ja auch schon jetzt so ein bisschen klar, ist, dass euer Endgegner, euer Endfinalgegner so nicht mehr existiert, sondern dass sich da einmal durchgemixt wurde, und
Ja.
wie sie denn auch in Russland jetzt gerade spielen. Also dass dann Semenov, Krasilnikov und Leschukow, Stojanowski dann jetzt irgendwie auftreten würden, wenn sie denn dürften. So ein bisschen.
Ja.
Ja, gut, aber müssen wir jetzt auch nicht viel drüber reden, wenn die jetzt eh nicht spielen dürfen.
Ja, dürfen wir gerade nicht genau, was ja, für die Jungs natürlich bitter oder schade, aber am Ende ja irgendwo auch alternativlos.
So ist das. Clemens, wolltest du gerade noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, ich hätte gern auch nochmal gegen Krasilnikow-Stojanowski gespielt. Ich hätte schon nochmal gern gegen die gewonnen.
In einem Finale gerne dann. Alles klar, Clemens, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen heute mal hier eine kleine Power-Episode. Du weißt, der Gast hat hier bei mir mittlerweile das letzte Wort. Weißt du sicherlich. Deswegen überlasse ich dir das gleich. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Schön, dass es doch geklappt hat. Ach so, nee, eine Frage habe ich noch. Was ist eigentlich mit deinem Podcast?
Mit meinem Podcast, ja, das ist so eine Sache. Wir haben das ein bisschen auf Eis gelegt. Tja, ich weiß, wir haben es ja die ganze Zeit gemacht. Du machst es ja auch, weil es dir Spaß macht, weil du da Freude dran hast. So haben wir es auch immer gehandhabt und wir hatten zwar immer noch Spaß dran, aber so am Ende war mir so ein bisschen auch der Druck da, dann wöchentlich eine Folge zu produzieren, obwohl jetzt bei den Jungs arbeitstechnisch die Zeit knapper wurde. Und ich auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich jetzt jede Woche wirklich immer eine Folge aufnehme, obwohl ich mit diesem ganzen Drumherum, was bei dir dann ja an Arbeit noch dahinter steckt, damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, aber dass mich das dann am Ende jetzt ein bisschen mehr gestresst hat also der zusätzliche Stress war ähnlich wie der Spaß an der Sache. Und dann also ja, dann haben wir da entschieden, das jetzt erstmal auf Eis zu legen. Aber was nicht heißt, dass wir nicht wieder irgendwann an den Start gehen werden. Ob es eine vorübergehende Pause oder eine dauerhafte Pause ist, wird sich noch zeigen. Ja, aber genau, wie gesagt, wir haben es als Hobby gesehen, weil es uns Spaß macht. Und ja, wenn da gerade die Prioritäten woanders liegen, auch bei den Jungs arbeitstechnisch und so weiter, dann ist das so.
Na gut, wenigstens nicht irgendwie zerstritten oder so.
Nee, zerstritten auf gar keinen Fall. Also mit den Jungs kann man sich auch gar nicht zerstreiten. Die sind aber, dabei sind sie einfach zu cool drauf.
Ja, das wäre es jetzt gewesen, keine Ahnung, Rechtsstreit zwischen euch
Ja,
allen.
sonst hätte ich das auf Social Media, wie man das halt macht, sonst hätte ich das da halt ausgetragen.
Ja, sicher. So 30 Minuten Video Statement und los geht's. Alles
Ja.
klar, Clemens, dann sind wir jetzt am Ende. Genau, du hast gleich nochmal das letzte Wort, darfst dich verabschieden oder nochmal die Worte ans Volk richten. Ich sag schon mal vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Freunde, liebe Dick-Dieper-Hörer, ich hoffe, ihr seid nicht so traurig. Vielleicht feiern wir noch mal ein Comeback zusammen. Und ansonsten wisst ihr, wie es läuft. Hosen sind rot, Veilchen sind blau. Das weiß ich genau.